Gut, die Notwendigkeit der Veränderung. Haben wir den Sündenfall wirklich verstanden? Ja, der Sündenfall hat sowas wie eine neue DNA in uns gebracht. Und diese DNA heißt Selbstsucht, Selbstbezogenheit. Und an der DNA repliziert sich alle andere Sünde. Ja, schaut, wir suchen, was ist denn das Spiel dieses Lebens? Die einen, die suchen ihr Glück in Beziehungen, aber dann Beziehungen für mich gelebt. Ja, da werden wir morgen von hören, die Frau im Jakobsbrunnen. Ja, 5 Männer hast du gehabt. Und den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Ja, die Diagnose war klar, es war auch ihre Selbstbezogenheit. Und sie wollte sich mit Männern ehren. Aber dafür waren die Männer nie gedacht. Und deswegen ging es so oft schief. Und den sie jetzt hatte, den hat sie gar nicht geheiratet. Ja, werden wir morgen darüber reden, wie der Herr Jesus Seelsorger hier ist. Oder der reiche Jüngling. Auch diese Selbstbezogenheit, die DNA dieser Selbstsucht. Er dachte, durch Geld, ja, durch Reichtum, ich kann mir alles leisten, dann komme ich zum Sinn meines Lebens. Das stimmt nicht. Oder denkt heute, nicht nur in der Politik, auch leider in den Gemeinden, Macht. Ich habe was zu sagen. Ich bin der Mittelpunkt. Ja, an mir kommt keiner vorbei. Das ist so oft, ja, das, was Gemeinde nicht zum schönen, gesegneten, ja, vertrauensvollen Miteinander werden lässt, sondern zu einem Ort des Schreckens, ja, wo sich gestritten wird und gebissen und gestochen wird und man nachher schreiend auseinanderläuft. Ja, das ist nicht der himmlische Auftraggeber, der das Problem ist. Wir sind das Problem. Und da hat es nicht selten mit diesem Ehrgehabe zu tun. Oder ein ganz unverfängliches Beispiel, wir haben ja keine, Tobias, du auch nicht, du bist ja auch schon aus dem Alter raus, hast dich ein bisschen weggesetzt, gell? Aber ich habe dich gesehen. Ja, aber ja, so die halbstarken Jungs, die jede Woche 3-mal in die Muckibude rennen. Ja, ja, hast Angst, wenn du ihnen begegnest. Denkst, bist du beim Türsteher begegnet. Ja, steht aber in der Gemeinde. Ja, warum machen die Jungs das? Ja, wenn sie ganz ehrlich sind, und wir haben sehr ehrliche Jungs bei uns, da hat einer gesagt, der ist jetzt zum Glauben gekommen, ich bin extra noch, ja, vor der Disco bin ich in die Muckibude gerannt, damit ich so richtig aufgebläht war, um zu imponieren. Ja, was war das? Mein Reich komme, mein Wille geschehe. Er als Mittelpunkt. Und er hat es halt nicht über Macht, das konnte er noch nicht, und über Geld, das konnte er auch noch nicht, aber dann hat er es halt über die Schönheit versucht. Das sind nicht nur die Frauen, auch natürlich, die Frauen versuchen auch mit ihren sexuellen Reizen die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und ich sage immer, Frauen, wenn ihr wüsstet, wie Männer wirklich ticken, ihr wärt viel vorsichtiger. Ich will nicht die Schuld auf euch schieben. Ja? Also, aber Männer empfinden nun mal sehr stark äußerlich und Frauen, der darf auch hübsch sein. Und Simon darf auch hübsch sein. Aber der hört mir zu. Der versteht mich. Der legt den Arm um mich und der kann mich beschützen. Das ist höchst attraktiv für euch. Aber wir ticken nicht so. Wir ticken ganz anders. Wir gucken wirklich nach Maßen. Das ist schrecklich. Aber Frauen, ja, wissen es manchmal, die jungen Frauen wissen es manchmal wirklich nicht. Und trotzdem, sie sündigen an dem Punkt und versuchen ja, die sexuellen Reize, die ja gut sind für die Ehe, schon auf die Straße zu tragen. Um ihrer selbst willen. Ja, und kommen dabei unter die Räder. Kommen dabei unter die Räder. Ja, dann mit dem und dann mit dem und merken, dass sie wie eine Cola-Dose benutzt werden, ausgetrunken und zusammengedrückt und weggeworfen. Das ist auch kein Ort des Lebens, das ist auch ein Tal des Todes. Aber es hat eine Maskerade, dieses Reich deiner selbst, da haben wir keine Zeit für, aber das trägt eine Maskerade, das täuscht. Am Anfang sieht es sehr süß aus, am Ende ist es sehr bitter. Und das wahre Leben für den wahren König, was hat denn der Herr Jesus gesagt in Lukas 9? Wer immer mir nachkommt, der verleugne sich selbst. Was heißt denn das? Verleugne sich selbst. Der lebe bitte nicht für das Reich seiner selbst. Der stelle sich bitte nicht in den Mittelpunkt. Ich bin, sagt der Herr Jesus, der Mittelpunkt. Wer immer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst. Der nehme sein Kreuz auf sich täglich. Sein Kreuz auf sich nehmen. Ich will keinem zu nahe treten, aber wer trägt ein Kreuz um den Hals heute? Das ist okay, brauchst dich nicht für schämen. Aber so wie du heute ein Kreuz trägst, so wäre das vor 2000 Jahren, als wenn einer einen elektrischen Stuhl um den Hals trägt. Ein Kreuz war hässlich. Ein Kreuz war ein Sinnbild eines schrecklichen Todes. Ein Kreuz war ein Tötungsinstrument bei den Römern. Ja, und du, ich weiß, warum du das trägst. Du bist eben an diesen schrecklichen Tod erinnert, den Christus für dich und für mich gestorben ist. Aber wenn der Herr Jesus sagt, er nehme sein Kreuz auf sich, dann meint er wirklich buchstäblich, du musst sterben. Und zwar nicht physisch sterben, das musst du auch. Aber vorher sollst du geistlich loslassen von diesem Leben fürs eigene Reich. Dem musst du sterben. Dieses Leben für sich selbst gelebt und mir nachfolgen. Und dann beginnt das wahre Leben. Aber das ist schwierig, weil das Leben für sich selbst gelebt, ja, Markus, Arzt werden mit einem dicken Einkommen oder Wirtschaftsprüfer, ja, war schon ganz, darf ich nicht immer sagen, was ich denke, oder? Aber als ich sag's jetzt trotzdem. Kurz als ich gehört habe, bist du Wirtschaftsprüfer, dachte ich, ein Citroën, bescheidenes Auto für einen Wirtschaftsprüfer. Deutsche Wirtschaftsprüfer fahren andere Autos, das sage ich dir. Schweizer Wirtschaftsprüfer auch, ich weiß. Ja, also da ist kein Problem, aber du hast vielleicht andere Baustellen, wo man fürs eigene Reich gelebt. Ihr Lieben, wir müssen sterben in diesem Reich der Selbstverherrlichung. Das ist schwer. Wer will denn freiwillig sterben? Das will doch gar keiner. Aber der Jesus endet nicht. Wer immer mir nachkommen will, der verleugnet sich selbst, der nimmt sein Kreuz auf sich. Adrian, wie oft? Täglich. Also glaub bloß nicht, du bist ja auch schon 100 Jahre gläubig, so wie ich, glaub bloß nicht, dass wir irgendwann mal die Lektion gelernt haben. Das ist immer wieder eine Versuchung, das eigene Reich. Gestern Abend haben wir über Aktien gesprochen, da hat der Adrian mich ein bisschen kennengelernt. Ja, das ist ein anderes Thema. Machen wir bei der Mittagspause. Auf jeden Fall, ja, wir können immer wieder versucht werden, für dieses Reich deiner selbst zu leben. Der verleugne sich selbst und folge mir nach. Du musst nicht im Vakuum leben und du kannst doch nicht im Vakuum leben. Du bist für ein viel schöneres Leben gemacht. Nicht für das Leben deines Reiches, sondern du bist für eine andere Anbetung gemacht. Du sollst dich um den König der Könige, um den Herrn der Herren drehen. Es gibt nichts Edleres, keine höhere Würde für einen Menschen, dass er sich gerne um die Herrlichkeit Gottes dreht. Und dann können wir mal irgendwann anders machen. Ich will gar keine Verheißung machen, dass ich nochmal eingeladen werde, so wie der überzieht und wie der euch anpackt hier und ja, auch noch beim Namen nennt. Ja, der darf bestimmt nicht wiederkommen. Aber bei biblischer Konfliktlösung, die erste Lektion, weißt du, was die erste Lektion ist bei biblischer Konfliktlösung? Gib Gott die Ehre. Das ist der erste Schritt. Wir müssen Konflikte erstmal ganz anders verstehen, wie wir das früher gemacht haben, als wir noch weltlich gedacht haben. Bei Konflikten geht es nicht darum, Recht zu bekommen. Der größte Konflikt, den es je gab, der war nicht zwischen dir und deiner Frau. Sorry, jetzt lassen wir das mal mit der Ehe, Markus, hast schon recht. Der war nicht zwischen dir und deinem Bruder. Also ich meine jetzt nicht deinen leiblichen Bruder. Ihr seid ja ein Herz und eine Seele als Zwillinge. Ja. Aber der war nicht zwischen dir und deinem Daniel, ja, da hinten in der Reihe, das war nicht der größte Konflikt. Weißt du, mit was du den größten Konflikt hattest? Mit wem? Mit dem Herrn der Herren. Mit dem König der Könige. Denn du hast ihm ins Gesicht gespuckt, obwohl er dein Chef ist. Er hat dir das natürliche Leben geschenkt. Und du solltest jede Sekunde deines Lebens, und ich auch, ohne das Evangelium sogar, sollten wir eigentlich für ihn leben. Haben wir alle nicht gemacht. Was hat er gemacht? Wie hat er denn den größten Konflikt gelöst? Indem er Recht bekommt. Ja, super. Weißt du, was das bedeuten würde? Dich und mich in die ewige Verlorenheit schicken. Das wäre absolut gerecht. Hundertprozentig gerecht. Aber so werden keine Konflikte gelöst. Jedenfalls nicht nach dem Vorbild Jesu. Der Jesus hat sich hingegeben. Und wenn du im Konflikt stehst und eine Gelegenheit siehst, dich dort zu erniedrigen und hinzugeben, weißt du, was du dann tust? Das, für was du geschaffen bist. Du reflektierst deinen himmlischen Auftraggeber. Du reflektierst Christus. Und das ist der Sinn deines Lebens. Gott zu verherrlichen und sich ewig an ihm zu erfreuen. Ihr Lieben, wir können nicht im Vakuum leben. Und da wollen wir jetzt in der zweiten Lektion noch von sprechen. Wir sind das ist die Lektion, die jetzt kommt, wir sind als Anbeter geschaffen. Wir müssen leidenschaftlich um Dinge drehen. Aber der Herr Jesus hat uns nicht im Vakuum gelassen. Ich nehme schon mal das Ende vorweg. Er will, dass wir uns leidenschaftlich um ihn drehen. Ja, wir müssen anbeten. Ich will das jetzt in Ruhe erklären. Der Mensch ist zur aktiven Anbetung geschaffen. Schlag mal Römer 1 auf. Im Römerbrief erklärt Paulus übrigens wie an keiner anderen Stelle in der Bibel tiefgehend und umfassend das Evangelium. Und ab Vers 18 sagt er, dass Gott jeden Tag zu Recht zornig wird. Das Evangelium beginnt nach der Beschreibung des Apostels Paulus mit dem Zorn Gottes. So evangelisieren wir heute nicht mehr. Ja? Wir evangelisieren heute, komm zu Jesus und Farbe kommt in dein Leben. Oder noch schlimmer, gib Jesus eine Chance. Da zucke ich innerlich zusammen. Da kann es dann wirklich den Magen rumdrehen. Du musst dem Herrn Jesus keine Chance geben. Er hat dir eine Chance gegeben. Ihr Lieben, das Evangelium fängt vorne an, am Anfang Gott. Wenn du nicht bei der Schöpfung anfängst beim Evangelium, Rolf, dass du schnaufen kannst, hat einen einzigen Grund. Und der heißt Jesus Christus. Und wie hast du vor deiner Bekehrung auf dieses Vorrecht, das Leben von ihm geschenkt bekommen zu haben, geantwortet? Mit Selbstsucht. Vor deiner Bekehrung konntest du nur eins denken: Mein Reich komme, mein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Das ist die Wahrheit. Und nach der Bekehrung kämpfen wir ja auch noch öfters mal mit dem Fleisch. Ja, das ist da drin, ist klar. Aber ihr Lieben, wie hat Gott darauf reagiert? Auf einmal wird das Evangelium richtig groß und richtig kräftig. Aber wenn du nicht vorne anfängst, wenn du hinten anfängst, das ist ein Exkurs, tut mir leid, aber wenn du hinten anfängst bei der Evangeliumsverkündigung, da ist der Himmel, da ist die Hölle. Im Himmel ist warm, in der Hölle ist ein bisschen wärmer. Ja, im Himmel ist schön, in der Hölle ist es grausam. Wo willst du denn hin? Ja, dann ist ja klar. Ja, ach, du willst in den Himmel. Ja, dann musst du Mohammed. Ach nee, auch falsch. Dann musst du Jesus annehmen. Das ist doch übrig von unserem Evangelium heute. Das ist dann austauschbar. Dann wird Christus nur noch zum kosmischen Therapeuten meiner Glückseligkeit degradiert. Das ist kein Evangelium mehr. Das Evangelium muss vorne anfangen. Am Anfang Gott. Und Gott hat alles, was du sehen kannst, zu seiner Herrlichkeit geschaffen. Hat dir das Leben gegeben. Will Gemeinschaft mit dir schon von Anfang an. Und was haben wir gemacht? Wir haben ihn ins Gesicht gespuckt und haben gesagt, ich mache mein eigenes Ding. Ich will mein eigener Chef sein. Ich will mein eigener Herr sein. Ich will für mein eigenes Reich leben. Und wie antwortet dieser Gott auf diesen Affront, auf diesen Angriff? Jeder normale Gott hätte in seiner Gerechtigkeit sagen können, das war's, Rolf. Weg. Ja, weg. Aber er ging uns nach, bis in den Tod. Bis in den Tod. Und diese Schuld, nicht ein bisschen lügen, nicht ein bisschen stehlen, sondern diese Schuld des Angriffs, die Herrlichkeit Gottes auf sich selbst ziehen zu wollen, zum Mittelpunkt ja, meines kleinen Universums zu werden, dafür hat Christus gebüßt. Hat den ganzen Zorn des Vaters auf sich genommen, mit seinem Blut gerecht bezahlt. Deswegen können wir frei ausgehen. Das ist genug Ansporn, um ihn wirklich heute schon zu lieben und in alle Ewigkeit. Und wir sind, Römer 1, wir sind zur Anbetung geschaffen, das möchte ich hier mit dem Römerbrief erklären, denn es wird, Vers 18, es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Also erste These, Gott ist zornig und er ist zu Recht zornig. Warum? Weil, Begründung, das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, seine ewige Kraft, als auch seine Göttlichkeit, wird seit der Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung sind. Ich übersetze es mal. Kraft der Schönheit und Komplexität und Herrlichkeit der Schöpfung, das reicht schon aus, damit jeder Mensch eigentlich sagen kann, das kann kein Zufall sein. Das ist so herrlich, das ist so wunderbar, das ist so groß, da muss ein Schöpfer dahinter stehen. Und das reicht schon aus, damit Gott uns verdammt. Da wird er jeden Tag zu Recht zornig. Das von Gott Erkennbare ist geoffenbart. Ja, das habe ich nie gedacht, den Gedanken, aber jetzt denke ich ihn zum ersten Mal und ich spreche ihn auch gleich aus. Auf die Schweizer ist er besonders zornig. Weil ihr habt eine besonders schöne Schöpfung. Ja, da ist besonders viel Schönheit geoffenbart worden von Gott. Das kann kein Zufall sein. Du kannst das Mikroskop nehmen, du Wissenschaftler, du, oder du kannst das Teleskop nehmen. Egal, wo du hinschaust, die Herrlichkeit Gottes schreit förmlich. Ja, das kann kein Zufall sein. Also Atheismus ist wirklich ein großer Glaube. Ja, ihr seid ja alle schon 100 Jahre gläubig. Aber wisst ihr, was die Atheisten glauben müssen? Nichts plus niemand gleich alles. Das ist der Hammer. Ich muss nur glauben, am Anfang war Gott. Und der, der übergroß ist und hochpotent ist und intelligent ist, hat einfach alles ins Dasein gerufen. Das ist einfach, Adrian, zu glauben. Aber zu glauben, nichts, nichts, materiell nichts, plus niemand, gleich alles, diese Komplexität, auch der Physik, mit der du dich gern oder von Berufswegen beschäftigst, das ist ein wahrhaft großer Glaube. Weißt du, was das für ein Glaube ist? Er schloss messerscharf, dass nicht sein kann, was nicht darf. Atheisten werden nicht geboren, Atheisten werden erzogen. Die wollen nicht glauben. Jedes Kind weiß, dass es Gott gibt. Aber was ist denn die Alternative, ja, zu dem Reich der Selbstverherrlichung? Wenn es dann wirklich einen Gott gibt, dann muss ich ja vor ihm auf die Knie gehen. Dann kann ich nicht mein eigener Chef sein. Das will ich nicht. Dann komme ich wieder lieber zu so einer ganz kruden Vorstellung, nichts plus niemand ist gleich alles. So müssen wir, also ich bin echt überzeugt, so müssten wir evangelisieren. Vorne anfangen. Und unser Job ist nur, treu zu verkündigen, wer Gott ist und was er getan hat. Und den Rest macht Gott selber. Das ist erfolgreiche Evangelisation. Aber bitte nicht anbiedern. Ja, liebevoll. Und bitte, Rolf, der Boden vor dem Kreuz ist eben, auf die gleiche Stufe stellen als Evangelist. Ich bin nicht besser als ihr. Ich bin auch so ein Schlumpf, der im Fleisch die eigene Verherrlichung sucht. Okay? Aber bitte nicht, gib dem Herrn Jesus eine Chance. Das ist schrecklich. Ja, oder wir laden ihn ein. Ich meine, ich nehme das immer alles so übel, wie ich es nehmen sollte, aber habt ihr sowas schon mal gebetet am Anfang eines Gottesdienstes? Herr Jesus Christus, wir laden dich jetzt in unsere Mitte ein. Boah, da könnte ich richtig zornig werden. Ehrlich. Du lädst den Herrn Jesus überhaupt nicht ein. Sei froh, dass du heute Morgen die Augen aufmachen durftest. Er schläft und schlummert nicht. Der war schon im Saal, da warst du noch gar nicht da. Du lädst gar keinen ein. Du lebst und webst und bist in ihm. Ja? Aber bitte nicht, Herr Jesus, wir laden dich in unsere Mitte ein. Also großkotziger, ehrlich, das meinen nicht alle so, wie sie sagen. Die wissen manchmal nicht, was sie tun, Simon, wenn sie so eine Einleitung machen im Gottesdienst. Hast du nicht gemacht. Ja, aber mach's auch nie. Bitte nicht. Ja, der Herr Jesus lädt, wenn dann, uns ein, in seine Nähe zu kommen, Kraft seines Blutes, aber nicht umgekehrt. Ja, na gut. Aber ihr Lieben, also Gott wird zornig und wird zu Recht zornig. Warum? Weil er hat uns genug Herrlichkeit geoffenbart, dass wir wirklich auf die Knie gehen sollten vor so einem herrlichen Gott. Schon allein Kraft der Schöpfung. Weil das von Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Aber Vers 21, weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde, indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden und haben, und jetzt kommt's, die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes vom vergänglichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Paulus will uns sagen, ihr Lieben, Gott hat uns ja als Anbeter gemacht, weil wir ja für ihn gemacht sind. Alles ist aus ihm, durch ihn und zu ihm. Er ist herrlich, also bin ich zur Anbetung geschaffen worden. Wenn ich aber jetzt aufhöre, vor dem wahren Gott auf die Knie zu gehen, deinen Namen habe ich vergessen, wir haben noch zusammen gefrühstückt, habe ich dich gar nicht nach dem Namen gefragt. Habe ich gar nicht, oder? Wer bist denn du? Gerard. Wie? Gerard. Uiuiui. Dann kann man ja singen, den Namen. Ja, je ne parle pas français. Excusez. Je suis allemand. Weiter geht's nicht. Und de café au lait geht noch. Und mehr geht nicht. Ja. Gerard. Wirklich? Ich habe noch nie den Namen gehört. Ja, Chérie habe ich schon gehört. Gerard, Chérie? Das ist sie. Alles richtig gemacht. Okay, also Gerard, ja, wir sind nicht damit zufrieden gewesen, ja, einfach aufzuhören, Gott anzubeten, sagt Paulus. Wisst ihr, was wir gemacht haben? Statt Gott anzubeten, der wirklich würdig ist, zu nehmen Macht und Ehre und Reichtum und Stärke, gehen wir vor der Schöpfung auf die Knie. Wir beten die Schöpfung an. Ja, nochmal ein Schweizer Beispiel. Wisst ihr, wo die höchste Lamborghini-Dichte ist der Welt? Exakt. Woher weißt du das, Scherer? In Zürich, die meisten Lamborghinis. In Zürich, nicht in Italien. Ja, was beten wir denn da an? Was wird denn da für ein Gottesdienst gefeiert? Der Gottesdienst dieser Schöpfung, der Gottesdienst unserer selbst, mit uns als König. Und jetzt nicht nur mit dem Finger auf die Züricher zeigen, ja, wir können auch irgendwo auf der Alm genauso selbstbezogen sein. Irgend so ein Almöli in seiner Einöde, ja, der nur an sich selbst denkt und sich, ich komme mit keinem mehr zurecht, ich bin mir selbst König genug. Ja, das gibt's. Ja, ihr Lieben, aber wir sind, und das ist der Punkt hier von Paulus, wir sind Anbeter. Und wenn wir Gott nicht anbeten, beten wir die Schöpfung an. Und darum hat Gott uns dahin gegeben, in den Begierden, in ihren Herzen, in ihre Uneinheit, ihre Leibe untereinander zu schänden. Sie, die sie die Wahrheit Gottes in Lüge verwandelt haben und dem Geschöpf Verehrung und Dienst erweisen, dargebracht haben, statt dem Schöpfer. Das ist der Kern, was wir jetzt in der letzten Stunde noch lernen wollen. Gott hat uns als Anbeter geschaffen. Das ist eine Identität. So wie wir abhängige Wesen sind, so wie wir kommunikative Wesen sind, so wie wir interpretierende Wesen sind, so wie wir, und das haben wir nicht erklärt, wir sind auch arbeitende Wesen, den Garten bebauen, bewahren. Arbeiten ist nichts Schlimmes. Wo sind die jungen Leute, Tobias? Ja, irgendwie fehlen mir hier die Teens. Wo sind denn die Teens bei euch? So ab 12 dürfen sie doch da sein. Ja, doch, hier vorne sind ein paar. Entschuldigung, ich habe euch übersehen. Ja, aber die jungen Männer, wo sind die? Spielen Fußball.
Im Teenkreis.
Ist auch gut. Aber das dürften Sie jetzt hören. Ja? Gott hat uns als arbeitende Wesen geschaffen. Ja, es gibt zu viele Teens, die laufen durch die Teenie-Zeit und denken, oh, wenn ich mal groß bin, Bahamas, Longdrink, ja, das ist das Ziel des Lebens, die Rente. Nein, das ist eine Katastrophe. Zeig mir Rente der Bibel und dann gehe ich in Rente. Gott hat uns als arbeitende Wesen geschaffen. Ja? Weil das ist ein Geschenk, das ist ein Segen. Jeder, der mal nicht arbeiten durfte, durch Krankheit oder durch Arbeitslosigkeit, der weiß, wie schlimm das ist. Arbeit ist ein Segen. Der kaputte Rücken, ja, der Bandscheibenvorfall, das ist Folge des Sündenfalls. Ja, das war originär nicht dabei. Aber Arbeit selbst, Markus, in die Praxis gehen und die Patienten sehen, das ist ein Segen. Das ist was Gutes, um denen helfen zu dürfen. Ja, das kann ich zur Ehre Gottes machen. Weil Gott ist auch ein Arbeiter, er ist ein Schöpfer. Ja, und wir sind in sein Bild geschaffen. Das war ein Exkurs, Leute, haben wir gar keine Zeit für. Jetzt sind wir beim anderen. Wir sind arbeitende Wesen, wir sind auch soziale Wesen. Haben wir geklärt. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Er hat uns auch als soziale Wesen geschaffen. Aber jetzt kommt noch ein Punkt. Er hat uns als anbetende Wesen geschaffen. Das ist unsere Identität. Und das, da habe ich Beispiele ohne Ende, das möchte ich euch jetzt ein bisschen nahe bringen. Am leichtesten könnt ihr das wieder erklären oder erkennen, wenn wir uns mit den Tieren vergleichen. Tiere sind von Gott nicht als Anbeter geschaffen. Nur der Mensch ist als aktiver Anbeter geschaffen. Beispiel, wann hast du das letzte Mal, also ich kann dir ganz direkt reden, ja, wann hast du das letzte Mal gesehen, dass, was weiß ich, die Schwarzbären aus dem Nachbartal eine Gebetsversammlung machen? Das machen die nicht. Ja, das sind keine Anbeter im direkten Sinne. Aber auch nicht im indirekten Sinne. Ja, geht mal in die, muss ich mal aufpassen, Arktis, Antarktis. Geht mal in die Antarktis, ja, so ein schöner, strahlend blauer Himmel, strahlend blaues Wasser, eine riesige Eisscholle und da stehen 100 Königspinguine in einer Reihe. Okay? Und der Gérard, ja, der kleine Gérard, der kleine Pinguin, der steht da auf der Scholle in der Antarktis und laufen kann er ja nicht so gut. Gell? Der watschelt da so über die Scholle und da steht er da am Rand mit den anderen 100, aber also um das jetzt zu verstehen, müsst ihr olympisches Turmspringen kennen. Habt ihr schon mal, Olympia war ja gerade, gab es auch Turmspringen?
Ja.
Ja, guckt gar keiner mehr hin, gell? Ich weiß auch nicht. Aber so viel verstehe ich bei Turmspringen. Die müssen einiges da, während sie 10 Meter runterstürzen, in der Luft irgendwie Verrenkungen machen. Aber die können machen, was sie wollen in der Luft. Wisst ihr, wo es ganz entscheidend drauf ankommt, am Ende, wie die da unten eintauchen. Wenn die mit einer Arschbombe oder mit dem Bauchplatscher da unten aufkommen, da können die dreifachen Salto vorwärts, rückwärts gleichzeitig gemacht haben, das bringt gar nichts. Die müssen am besten so vom Wasser aufgesogen werden. Richtig? So. Einfach so weg. Kein Spritzer. Da kriegen die Punktrichter 9,9, 9,9, 10,0. Da kriegen die voll einen an sich, wenn der so richtig verschluckt wurde. Und jetzt steht der kleine Gérard in der Antarktis neben 99 Pinguin auf der Eisscholle und sagt, ich habe Hunger, ich gehe fischen. Und macht einen Satz in die Antarktis, bei jedem Kampfrichter in Olympia wäre das eine glatte 10,0 gewesen. Was machen die anderen 99 Königspinguine, die daneben stehen? Nichts. Die stehen einfach nur in der Südsee und denken sich gar nichts. Die sind nicht für Anbetung gemacht. Die begeistern. Wisst ihr, wir verstehen Anbetung nicht. Wir denken, Anbetung wäre sonntags die Stunde. Das ist Anbetung. Und dann gehe ich wieder den Rest nach Hause und dann lebe ich mein Leben. Du bist Anbeter. So wie du ein soziales Wesen bist, wie du ein arbeitendes Wesen bist, wie du ein kommunikatives Wesen bist, bist du ein anbetendes Wesen. Du betest die ganze Zeit an. Und um das besser zu erklären, vertausche ich gerne Anbetung mit Begeisterung für Herrlichkeit. Das dürft ihr jetzt mal nebeneinander stellen. Anbetung ist gleich Begeisterung für Herrlichkeit. Pinguine machen das nicht. Die begeistern sich nicht für Herrlichkeit. Der hat einen Satz gemacht, das wäre überall eine 10,0 gewesen. Und dann saust der da durch die Antarktis, da kannst du träumen. Aber die 99, die stehen einfach nur da und sind gelangweilt. Oder sind satt oder was weiß ich. Ja, das sind keine aktiven Anbeter. Das hat das Tier nicht. Oder ein anderes Beispiel, und da wird schon ein bisschen schwieriger. Wann hast du mal gesehen, dass sich der kleine Braunbär, wo ist denn jetzt hier der Rolf? Ich soll ja keinen Namen nennen, Entschuldigung. Wo ist denn meine ehemalige Seelsorgestudentin? Ich habe keinen Namen genannt. Ja. Wie heißt das Tal, wo ihr jetzt wohnt?
Glarnerland.
Noch einmal.
Glarnerland.
Glarnerland. Ja, das Glarnerland. Eines der kleinsten Kantone in der Schweiz. Ja, habe ich heute Morgen gelernt. So, wann hat sich schon mal der kleine Braunbär aus dem Glarnerland ein Poster vom großen Braunbär aus dem Nachbarkanton in seine Höhle gehängt? Konntet ihr noch folgen? Tiere machen das nicht. Die hängen sich keine Poster von irgendwelchen Nachbarpinguinen, Nachbarbraunbären in die Höhle. Aber wenn du in meinem Jugendzimmer gestanden hättest, da hättest du Bruce Springsteen, sagt, also Markus und Matthias, ihr wisst doch, von was ich rede, ja? Die Jüngeren, ihr wisst gar nicht, wer Bruce Springsteen ist, mir schon klar. Aber da gab es, darf ich euch gar nicht sagen, Bravo, also jeder, der jetzt gelacht hat, hat sich verraten. Ja, die Bravo hatte in der Mitte immer so ein Stückchen Bruce Springsteen, so ein Vierzehntel vielleicht, ich habe keine Ahnung. Also musstest 14 Mal die Bravo oder 12 Mal die Bravo kaufen, war der dumm, die Verleger. Und wenn du 12 Puzzleteile von Bruce Springsteen hattest, dann hat sie Bruce Springsteen körpergroß, ja, mannsgroß an deiner Zimmertür kleben. Ja gut, Bruce Springsteen sagt nicht jedem was. Was habt ihr in der Schweiz? Habt ihr irgendwas, wo jeder...
Chibobo.
Wie? Sag nochmal.
Chibobo?
Ah, Chibobo. Echt, der kommt aus der Schweiz? Okay. Ja, ist jetzt nicht so mein Ding. Also Bruce Springsteen war... Ja, oder nehmen wir irgendeinen Fußballer. Ronaldo, oder? Also so ein Milliardenspieler. Millionenspieler darf man heute gar nicht mehr sagen. Sind ja Milliardenspieler. Sagst du, helf mir?
Schwinger?
Ich stehe auf der Leitung. Egal. Also wir haben, schaut mal, das gibt es bei Tieren gar nicht, oder? Aber wir Menschen machen das. Warum machen wir das denn? Weil wir Anbeter sind. Eure Kinder sind Anbeter. Die sind als Anbeter geschaffen. Die kommen... Adrian, du hast ja die Jungs im besten Alter. Ja? Die stehen morgens auf. Weißt du, was die wollen? Die wollen begeistert werden für was Herrliches. Oh, Papi, heute stürzen wir uns, oder jetzt auf der Freizeit, ich habe das Wort Sommerrodelbahn gehört. Wir stürzen uns gemeinsam die Sommerrodelbahn runter. Das ist Herrlichkeit. Ja? Ihr Reich, was erleben. Aber wenn du denen sagst, Jungs, wer ist denn dein Ältester?
Luca.
Räum mal das Zimmer auf, ja, in einer halben Stunde gibt es Essen. Das dient überhaupt nicht meinem Reich. Ja, aber die wollen sich begeistern für ihr eigenes Reich. Das ist in denen. Und zwar für was Besonderes. Das müsst ihr verstehen. Anbetung dreht sich immer um Begeisterung für Herrlichkeit. Wenn jeder Annemarie, Entschuldigung. Wenn jeder Annemarie so von dem Turm springen könnte, wie das die Olympiadespringer und Springerinnen tun, ja, da wäre es nichts Besonderes. Das wäre nichts Besonderes. Es ist immer Begeisterung für was Besonderes. Dein Luca, der will jeden Morgen aufstehen und der will was Besonderes erleben. Ja? Und wehe, du kommst ihm in die Quere und durchkreuzt sein Reich. Das machst du als Papa, das nennt man Erziehung. Das ist schwierig.
Aber der lebt von Natur aus total für sein Reich. Ja, was meint er denn, warum Puppenstuben oder so Western-Forts oder bei mir war es die Tankstelle. Tankstelle mit Parkhaus und Waschstraße und alles Mögliche. Ja, was meint er, warum das so eine Anziehungskraft hat für Jungs in dem Alter? Da können die ihr Reich leben. Da funktioniert alles nach meinem Plan in diesem Reich. So wie ich das will. Da bin ich König, mittendrin. Kommt ihr langsam auf den Geschmack, wie stark wir Anbeter sind und wie stark wir für Begeisterung, für Herrlichkeit gemacht sind. Ja, das ist Identität, ihr Lieben. Das ist keine Aktivität Sonntagmorgens. Das bist du, Scherer und Sherry. Ja, ja, brauchst du ja zugeben, ich bin genauso wie du. Ja, oder gehen wir noch weiter. Also Anbetung, das will ich noch sagen, muss ja Gas geben. Anbetung ist keine Aktivität. Anbetung ist eine Identität und damit nicht optional. Du musst anbeten, ob du willst oder nicht, du musst dich begeistern. Ja, und das ist im gefallenen Zustand im Fleisch immer letztendlich eine Begeisterung für sich selbst. Warum werden, du hast ja ein rigides Studium durchlaufen, eine rigide Ausbildung, eine strenge Ausbildung, Kurt. Aber warum werden viele von den Jungs an diesen Akademien und Schulen, warum werden die Wirtschaftsprüfer? Ich sag's dir, weil die Karriere geil sind, weil die viel Geld verdienen wollen, weil die ihr Reich bauen wollen. Habe ich jetzt zu viel gesagt? Ja, das ist schon top-notch. Ja, da kann ich schon mit wenig manuellem Aufwand viel Geld zusammenziehen. Ist so. Weil es ja auch wirklich eine hohe Qualifikation ist, keine Frage. Da nehmen die das Äußerste auf sich. Aber im Letzten bauen wir unser eigenes Reich. Und das ist ihr Leben. Das ist nicht optional. Das ist keine Aktivität, das ist eine Identität. Römer 1, nochmal 25. Wir haben die Herrlichkeit Gottes verwandelt und leben. So schlimm ist das. So schlimm ist der Sündenfall. Kombiniert mit der Identität, Annemarie, dass wir Anbeter sind, beten wir jetzt am liebsten uns selbst an. Unsere eigene vermeintliche Herrlichkeit. So schlimm ist der Sündenfall. Wir sind als Anbeter auf Herrlichkeit angelegt. Ich gebe dazu euch noch ein Beispiel, warum sich das immer um Herrlichkeiten drehen muss. Hochzeit bei uns in der Gemeinde. Was macht der Bräutigam? Er besorgt sich ein Brautauto. Ist das in der Schweiz auch üblich? Ein Brautauto? Ist in Deutschland Autonation, ganz wichtiges Thema. Ja, da muss immer ein Brautauto her. So, das war jetzt ein ganz normaler Bräutigam aus einer ganz normalen Familie. Okay? Ganz normal. Also Papa war kein Wirtschaftsprüfer. Ja, der war Fabrikarbeiter. Was, jetzt dürft ihr, könnt ihr nicht raten, wisst ihr, was der für ein Brautauto sich ausgesucht hat? Ja, so ähnlich, aber Lamborghini ist für das Hochzeitskleid so umständlich. Es war ein Bentley. Ein Bentley. Also ich habe nicht viel Ahnung, aber ich vermute, unter sechsstellig ist der nicht zu haben gewesen. Natürlich hat er den nicht gekauft. Ja, ich weiß nicht, wie er den organisiert hat, aber der hat ein Bentley. Aber das ist nicht das Ende der Geschichte. Dann müsst ihr euch jetzt die Hochzeitslocation vorstellen. Die war so ähnlich wie hier. Ein Riesensaal, alles Glas an einer Seite, von oben bis unten, mit einem schönen Innenhof. Innenhof, kein Parkplatz, ein Innenhof. Jetzt dürft ihr einmal raten, was während der gesamten Hochzeit in dem Innenhof parkiert wurde, sagen die Schweizer. Ja, das Unglaubliche wurde wahr, der Bentley. Da hätte ich mir am liebsten schon eine rechts und links um die Waschen gehauen. Ja, die ganze Aufmerksamkeit, wenigstens auf die Braut, oder? Und der zieht es auf den Bentley. Und viele Männer haben auf den Bentley geschaut. Aber ja noch nicht genug. Wisst ihr, was nach dem Essen passiert ist? Jetzt mal nicht wörtlich. Meine Jugendlichen, es sind Christi-Jugendliche, okay? Meine Jugendlichen aus meiner Jugend flitzen raus und schwärmen wie die Fliegen um die Scheiße. Sorry für den Kraftausdruck. Um diesen Bentley. Warum machen die denn das? Ja. Samuel, keine Ahnung. Ne? Aber da, wie die Fliegen um den Fladen, besser ausgedrückt, wie die Fliegen um den Fladen, schwirren die um den Bentley. Und betatschen den und begucken den. Und immer noch nicht genug. Weißt du, was noch passiert? Und das war dann das Ende der Fahnenstange. Dann stellen die sich neben den Bentley und lassen sich fotografieren. So, das wollen wir jetzt mal analysieren. Wir sind Anbeter, ihr Lieben. Wir sind für Anbetung gemacht. Das war ein Bentley, ihr Lieben. Der Junge, der hat ein Gehalt für einen Golf 2 gehabt. Ja, also für eine rostige Kiste. Das war sein Gehalt.
Wenn jeder bei euch auf der Straße, Rolf, ein Bentley fahren würde, dann hätte bei der Hochzeit kein Bentley im Innenhof gestanden. Das ist doch logisch. Herrlichkeit bedeutet, es muss was Besonderes sein, was nicht jeder hat. Ist doch logisch. Wenn es alle haben, ja, wenn alle so ein schmuckes Auto haben, dann brauchen wir kein Bentley, dann brauchen wir was anderes. Also per Definition, Herrlichkeit muss was Außergewöhnliches sein. Und jetzt wird es noch komplett. Wir sind für Herrlichkeit gemacht, ihr Lieben. Warum? Ich will es immer wieder einschieben, damit wir es nicht vergessen. Alles ist, Markus, Kolosser 1, Vers 16, alles ist aus ihm, alles ist durch ihn und alles ist für ihn. Und Jesus Christus ist in jeder Hinsicht, sowohl in seiner Schöpfungskraft als auch in seiner Erlösungskraft, das sind die zwei Kanäle, auf denen er sendet, ist er unendlich herrlich. Er ist so würdig. Aber wir haben ja das Objekt der Anbetung vertauscht. Der Sündenfall war ja nicht nur ein bisschen stolz, ein bisschen ungehorsam. Der Sündenfall war viel größer. Martin, uns in der Mitte unseres eigenen Reiches. Und jetzt wollen wir die Herrlichkeit, die Christus gebührt, die wollen wir für uns selber. Und dann nehmen wir alles, was uns recht ist, die ganze Schöpfung, und wollen uns selbst damit verherrlichen. Und wollen uns absetzen. Wenn jeder Popel auf der Straße oder in Liechtenstein, da kann ich mir das auch noch vorstellen, ein Lamborghini fährt, ja, dann muss es was anderes sein. Dann wird es noch teurere Autos geben, das sage ich dir, als Lamborghini. Da muss man sich absetzen. Herrlichkeit. So, und das kann sogar, wir Menschen sind sogar, und das ist jetzt echt das Ende der Fahnenstange, wir sind sogar für Transzendenz in der Herrlichkeit geschaffen. Und das ist sehr leicht zu erklären. Weil Christus ist ja herrlich und das ist eine Herrlichkeit, die gehört nicht uns, die ist transzendent. Und wir sollen uns eigentlich mit ihm identifizieren. Er ist mein Schöpfer und er ist mein Erlöser. Das sollte eigentlich genug sein, um sich wirklich aufrichtig um ihn zu drehen, oder? Aber die Nicht-Wiedergeborenen, die haben das trotzdem in sich, auch diesen Hang für transzendente Herrlichkeit. Und das merkst du, was da passiert ist. Da legen die ihre Hand auf den Bentley und lassen sich ablichten. Und was passiert dann? Das war ja nicht nur einfach um des Bildes willen. Was passiert mit dem Bild, mit dem Bulli, was auch immer. Was passiert denn mit dem Bild? In Windeseile, damals war es noch Facebook, heute ist es Insta oder TikTok oder was weiß ich, ein kleines Video oder Snapchat oder was, landet das in den sogenannten sozialen Medien. Ihr Lieben, das sind keine sozialen Medien, die sind höchst asozial. Warum? Das sind im Kern, deswegen haben die so eine Erfolgsära durch diese Welt gezogen, das sind Fenster meiner Selbstdarstellung. Das ist immer wieder das gleiche Momentum. Ob das Facebook früher war, ich bin schon ein alter Hase, bei mir war es noch Facebook, oder dann Insta oder was weiß ich, das sind Fenster der Selbstdarstellung. Deswegen lassen sie sich ablichten. Da stellen die sich neben den Bentley und zeigen sich dann ihrer ganzen Freundeswelt mit einem Bentley. Wie primitiv. Ich meine, jeder durchschaut es eigentlich gleich, oder? Aber es funktioniert trotzdem. Weil wir für transzendente Herrlichkeit gemacht sind. Ich meine, wenn einer wie Martin und Samuel und Rolf und alle, die dahinter sitzen, scharf denken können, dann wissen die, der Popel hat kein Geld für ein Bentley. Und trotzdem machen wir das, weil wir so, wir sind Sklaven. Dieser, ja, also das ist eine Identität. Sklaven ist, streicht's mal. Das ist Identität. Wir müssen anbeten. Versteht? Und wir glauben tatsächlich, wenn wir unsere Hand auf so ein Bentley legen, als 18-Jähriger oder 16-Jähriger, da springt so ein bisschen Herrlichkeit auf uns über. Die Deutschen spielen doch so gern Fußball, oder? Bayern München oder von mir aus BVB, Dortmund oder was auch immer. Ich kenne ja eure Vereine nicht, also hier kann ich in kein Fettnäpfchen treten, bei Deutschen ständig. Da könnt ihr sehen, was Anbetung ist, ihr Lieben. Da sind alle Elemente vereinigt im Stadion. Ich bin nicht gegen Fußball. Du darfst als Christ auch ins Stadion gehen, ist gar kein Problem. Aber du kannst da die ganzen Elemente wahrer Anbetung antreffen. Warum? Da laufen nicht meine Nachbarn unten und spielen ein paar Jungs aus der Nachbarschaft Fußball. Da spielen Millionen, ja mittlerweile Milliarden, die können das auch gut. Neidlos muss ich das anerkennen. Und da hat sich auch was getan in den letzten 50 Jahren. Wenn ich unsere Weltmeisterschaft von ein paar 50 sehe, wie die Deutschen gespielt haben und rumgekickt haben und was die da heute hinbringen. Also das sind echt super Athleten. Das stimmt. Das ist schon Höchstleistung, was die vollbringen. Deswegen sind sie aber trotzdem keine Millionen und Milliarden wert. Wie dem auch sei. Aber dann spielen die da und dann identifizieren wir uns mit unserem Team. Und wenn dann ein Tor gefallen ist oder wenn das Spiel vorbei ist, dann schreien wir, wir haben gewonnen. Echt jetzt? Wir haben gewonnen. Wir haben Currywurst gefressen und Bier gesoffen und haben solche Ranzen, die wir vor uns herschieben. Wir haben nicht gewonnen, aber das hat Gott in uns gelegt. Wir sind für Herrlichkeit gemacht. Die Herrlichkeit spielt unten am Platz. Wir haben uns mit dieser Herrlichkeit identifiziert, obwohl sie eine Transzendenz, das ist doch nicht meine Herrlichkeit, ich habe doch nicht gespielt. Aber ich identifiziere mich so stark mit dieser Herrlichkeit, dass ich schreie, wir haben gewonnen. Und so hat Gott dich gemacht. So bist du. Ja, du kannst jetzt auch mit Kosmetik und Kleidern oder mit Erfolg in der Wirtschaft, ja, oder Karriere im Reich Gottes, das gibt es auch, herrlich. Ich kann, das Herz ist so verdorben, ihr Lieben. Ich kann mir einbilden, ich kämpfe für das Reich Gottes und lebe tatsächlich mitten in seinem Reich, für mein eigenes Reich. Sehr trügerisch, das Reich deiner selbst. Aber was ich eigentlich, wo ich darauf hinaus will, ist, ihr Lieben, Anbetung. Wir sind als Anbeter geschaffen. Wir müssen anbeten. Wir müssen uns für das Besondere begeistern, weil wir allesamt für Christus, der wirklich besonders ist, der wirklich würdig ist zu nehmen, Macht und Ehre und Reichtum und Stärke. Weil wir für ihn gemacht sind, haben wir diese Identität. Und wir hören nicht auf, diese Identität zu haben. Wir müssen die ausleben. Und das Fatale ist, und das begegnet uns dann ständig in der Seelsorge, die Ratsuchenden haben das Objekt der Anbetung vertauscht. Die leben für eine andere Herrlichkeit. Und dann liefert die nicht und dann kommt natürlich Enttäuschung. Das ist doch klar. Ihr Lieben, ich sage nicht, dass jede Depression ein seelsorgerliches Problem darstellt. Ich bin weise genug, dass ich verstehe, es gibt auch körperliche Ursachen, da haben wir gestern Abend mit jemandem drüber geredet, für Depressionen. Ganz klar. Ja, nach einer Schwangerschaft kann kein Zufall sein. Da ist so eine Hormonumstellung im Körper, gar keine Frage. Ja, oder ich habe selbst mal einen Ratsuchenden gehabt, es war super einfach, diese Seelsorge. Ich habe ihnen die Standardfrage gestellt, Junge, nimmst du Beta-Blocker? Also es war kein Junge, es war ein Ältester und der war über 50. Nimmst du Beta-Blocker? Ja. Hast du den jüngst gewechselt? Ja. Und da war schon die Seelsorge geklärt. Das ist nicht immer so einfach. Aber selbst Beta-Blocker können Depressionen veranlassen. Das muss man wissen und das leugnen wir auch als biblische Seelsorger nicht. Aber ich sage noch ein zweites. Das Gros, versteht ihr das Wort? Das Gros, die Masse der Depressionen ist nicht körperlich verursacht. Es gibt körperlich verursachte Depressionen. Habt ihr mich gehört? Tumore können Depressionen verursachen. Ja, ich habe jetzt jüngst wieder eine Geschichte von einer jungen Frau gelesen, ganz schrecklich. Die hat einen sehr schwer erkennbaren Tumor in den Eierstöcken gehabt. Der Tumor führte im Körper dazu, dass Antikörper gebildet werden und Tumore können ja alle möglichen Gewebsarten bilden. Also da wächst ein Stück, das ist schrecklich, aber da wachsen Hautzellen oder Gehirnzellen auf einmal im Eierstock. Das ist schrecklich. Ja, das ist echt eine Verirrung, das ist ein Wildwuchs. Aber wenn sowas passiert, dann kann der Körper mit Antikörpern reagieren. Und die Antikörper greifen dann nicht nur die Gehirnzellen im Eierstock an, die greifen dann auch die Gehirnzellen im Gehirn an. Das ist schrecklich. Also noch einmal, ich habe es laut genug gesagt, Depressionen können körperlich verursacht sein. Aber gleichzeitig sind wir der Überzeugung, das Gros der Depression ist nicht unbedingt körperlich. Das ist seelisch verursacht. Ihr Lieben, der Kern einer Depression ist eine Verlusterfahrung. Du hast ein Pferd auf was gesetzt, du hast auf ein Pferd gesetzt in deinem Leben und du merkst langsam, die Rechnung geht nicht auf. Das kann physisch sein, ja, das kann wirklich der Verlust etwas liebgewonnen sein, das kann aber auch abstrakt sein. Ein guter Freund von mir, Pastor einer großen russlanddeutschen Gemeinde, den ich über Jahre kannte, der Seelsorgeschüler war, ist auf einmal depressiv geworden. Und es gab keine körperlichen Ursachen festzustellen. Und ich habe den mitgenommen auf der Dienstreise. Wir haben tolle Sachen erlebt auf dieser Reise. Wir sind in SeaWorld gewesen. Da habe ich erst mal gesehen, wie schlimm Depressionen sein können. Das ist so dunkel, so finster. Da konnte sein in dem Leben, was wollte. Den konntest du mit nichts mehr ermuntern. Das war wirklich schrecklich. Aber der hat gute Seelsorge bekommen. Ich war gar nicht sein Seelsorger. Ich habe ihn nach Jahren dann gesprochen. Wir nennen ihn wieder Martin, der heißt anders. Ich habe ihn gefragt, Martin, was war denn jetzt die Lösung? Und dann sagte du, Mike, das ist eine längere Geschichte, aber er war Ältester einer Gemeinde, einer größeren Gemeinde, ja, 500, 600 Mitglieder, war dort angestellter Pastor, wenn ihr so wollt, oder hauptamtlicher Ältester, ist egal, wie du das nennst. Und
Er hatte viel gute Lehre kennengelernt. Er hat über den Tellerrand geguckt, der Russlanddeutschen. Er hat gesehen, wie groß das Evangelium ist. Er hat gesehen, wie groß das Wesen Gottes ist. Er hat gesehen, was für einen Einfluss das, für einen segnenden Einfluss das eigentlich auf die Nachfolge haben muss. Und er wünschte sich so eine, ich nenne das jetzt mal Paul-Washer-Gemeinde, das sind seine Worte. Paul Washer ist ein, muss kein Paul-Washer-Fan sein, aber schon, der hat schon was zu sagen, okay? Und, ja, und er wollte so vielleicht selbst auch ein bisschen Paul-Washer sein und er wollte auch so vor allem so eine Paul-Washer-Gemeinde, so eine aufgeklärte, reformierte, stramme, ja, hingegebene, gottesfürchtige Gemeinde, die evangeliumszentriert und gottzentriert ist. Und irgendwann mal musste er feststellen, das wird nichts. Das wird nichts. Ich sage ich jetzt mal als er, ich kämpfe ja noch mit Mitältesten, die noch nicht einmal an die Sicherheit des Heils richtig glauben, beziehungsweise in meinen Augen das verstanden haben. Weil das Heil hängt ja gar nicht an dir. Das Heil hängt an Christus. Ja, die kämpfen ja noch mit sowas. Ich meine, jetzt habe ich ein Fass aufgemacht, können wir beim Mittagessen darüber diskutieren. Auf jeden Fall, sowas muss er dann realisieren, boah, da gibt es ja noch Älteste, die glauben, sie können an ihrem Heil festhalten. Ja, wenn ich glaube, ich kann mein Heil verlieren, dann glaube ich ja, ohne es zu sagen, ich kann mein Heil auch bewahren. Weil Gott lässt ja nicht los, oder? Wenn, dann lasse ich ja los. Und wenn ich loslassen kann, dann glaube ich ja andersrum, das hat nur was mit Logik zu tun, ich kann auch festhalten. Ihr Lieben, wenn ich an meinem Heil festhalten muss, dann bin ich der Erste, der verloren geht. Das sage ich dir. Das stimmt nicht. Christus muss mich halten. Und er hält mich, weil ich das Geschenk des Vaters an den Sohn bin. Und dafür bin ich jeden Tag dankbar. Ich bin gar nicht so wichtig. Ich bin nur neigeschmeckt, sagen die Schwaben. Ich bin nur so mit reingezogen in diesen ewigen Verherrlichungsplan zwischen Gott Vater und Gott Sohn. Das ist ein anderes Thema. Machen wir bei einer, nicht morgen, morgen haben wir eine andere Predigt, machen wir bei einer. Titus 1 ist ein super Wort dafür. Ja, das Evangelium ist eine Botschaft, die ist ein bisschen älter als das Kreuz. Vor Zeitalter, das muss ich jetzt trotzdem sagen, so viel Exkurs muss sein. Vor Zeitalter ewig, lest das bitte, das ist nicht meine Erfindung. Die Einleitungsworte von den Briefen, da lesen wir so geflissentlich drüber, Markus, weil wir denken, es ist immer das Gleiche. Ja, Gnade und Friede sei mit euch und im Namen, ja, immer wieder das Gleiche. Ja, in den Einleitungsworten ist manchmal so tiefe Theologie. Und das Tiefste, was ich bis jetzt zum Evangelium gefunden habe, habe ich in Titus 1, die Verse 1, 2 und 3 gefunden. Ja, da sagt er nämlich, ich bin Apostel, Knecht Gottes. Ja, und was macht ein Apostel? Der verkündigt das Evangelium. Ja, das, ich kann es kurz mit euch lesen, weil ich es leider nicht komplett zitieren kann. Galater, Epheser, Philipper, Kolosser, Thessalonicher, Timotheus, Titus. Die TTT-Briefe. Kennt ihr die? Thessalonicher, Timotheus, Titus. 5-mal T. Und Titus 1 sagt er, Paulus, Knecht Gottes, aber Apostel, Herold, Jesu Christi. Was hat er denn gemacht? Er war der Heidenapostel. Er hat das Evangelium verkündigt. Und was für ein Evangelium hat er verkündigt? Nach dem Glauben der Auserwählten Gottes. Keine Angst, ich streite jetzt nicht mit euch über Auserwählung. Aber eins ist sicher, wenn es eine Auserwählung gibt, dann hat das was mit Vergangenheit zu tun, oder? Das ist Vergangenheit. Nach der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottseligkeit gemäß ist, wann erkennen Menschen die Wahrheit? Denk mal zeitlich. Auserwählung, Vergangenheit. Wann erkennen Menschen die Wahrheit? Und das macht sie gottselig. Kein Stress mehr mit Gott. In gottselig sein, das Evangelium. In der Jetztzeit, in der Gegenwart. Jetzt kommen Menschen, immer im Jetzt kommen Menschen zum Glauben. Nach der Hoffnung des ewigen Lebens. Das ist die Facette des Evangeliums der Zukunft. Ja, wenn das jetzt schon wirklich die ewige Ordnung wäre, dann wäre ich doch ein bisschen enttäuscht. Es gibt auch noch einen Teil des Evangeliums, das wartet noch auf uns, richtig? Also das Evangelium hat mehrere Facetten. Evangelium der Vergangenheit, Evangelium der Gegenwart und Evangelium der Zukunft. Er nennt nur die drei Facetten und will damit das ganze Evangelium beschreiben. Nicht das volle Evangelium, das ist schon Terminus Technicus, das ist was anderes. Ja, aber er will das ganze Evangelium damit beschreiben. Die Facette des Evangeliums der Vergangenheit, Gott hat erwählt. Die Facette des Evangeliums der Gegenwart, jetzt entscheiden sich Menschen für Christus und kommen so zum Glauben und werden in Gott selig. Und die Facette des Evangeliums der Zukunft. Wir haben die Hoffnung der Herrlichkeit in der Ewigkeit. Das wird richtig schön werden, wo keine Sünde mehr, Scherer und Sherry, keine eigene Sünde und auch nicht die Sünde der anderen, keine Krankheit, kein Leid und kein Tod mehr sein wird.
und er unser Gott und wir sein Volk, ohne dass da irgendwas dazwischen stört, sein wird. Das wird richtig gut, das sage ich dir. Das ist eine Facette des Evangeliums der Zukunft. Und dieses Evangelium hat Gott, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, dieses Evangelium hat Gott, der nicht lügt, wann verheißen? Ja, ich bin nicht die Antwort. Die Antwort steht im Text. Aha. Wörtlich steht da, vor Zeitalter ewig. Bevor die Zeit begann, hat Gott das Evangelium verkündigt. Das Evangelium ist ein bisschen größer, als wie ich dachte, wo ich zum Glauben gekommen bin. Da dachte ich, oh, die Menschen sind in Sünde gefallen. Dann hat die Dreieinigkeit die Köpfe zusammengesteckt. Eieiei, was machen wir denn jetzt? Und dann ist der Plan vom Kreuz gewachsen. Das war Mikes Idee. Das ist nicht biblisch. Das Evangelium wurde vor Zeitalter ewig verkündigt. So groß ist das Evangelium. Bevor die Zeit überhaupt begann. Das ist die erste Antwort. Wann hat das verkündigt? Bevor überhaupt alles, was Zeitliches da war, hat Gott schon das Evangelium proklamiert, verkündigt. Zweite Frage. Wem hat das denn verkündigt? Wem gilt denn das Evangelium als erstes? Das ist eine nicht einfache Frage. Aber ihr seid ja alle schon 10 Jahre gläubig. Euch darf man so Fragen stellen. Wem hat er denn das Evangelium verkündigt? Was ist denn die erste Antwort, die man als Jungbekehrter hört? Ja, uns? Uns Menschen? Wir sind die Empfänger des Evangeliums, oder? Aber hier steht vor Zeitalter ewig. Eine Proklamation, ein Herold, ein Verkündigen braucht einen Sender und einen Empfänger. Ist ja logisch, oder? Die Botschaft braucht einen Sender und einen Empfänger. Und er hat die Vorzeitalter ewig, alles was zeitlich ist, hat er die proklamiert, das Evangelium. Also eins sage ich dir, wir scheiden als Empfänger aus, weil wir sind nicht ewig. Wir haben einen Punkt in der Schöpfung, da haben die Menschen angefangen. Ja, dann retten sich manche vielleicht und sagen, na, dann müssen es die Engel sein. Da hat er halt mit den Engeln geredet. Die Engel scheiden auch aus. Aufgrund dieser Definition, vor Zeitalter ewig, bevor die Zeit begann, ihr scharfen Denker da hinten in der, hier, da war doch so, wo ist die helle Kerze? Die hat sich umgesetzt oder muss nachdenken, nee, die helle Kerze ist noch da. Ja. Warum scheiden die Engel aus als Empfänger des Evangeliums, dieser Botschaft? Hervorragend, wusstest du, warum ich dich so nenne? Das sind auch Geschöpfe, ich weiß nicht, wann sie angefangen haben, aber die haben auch irgendwo ihren Anfang. Ja, wer bleibt denn da noch übrig? Gott selber. Und wie existiert der Gott, an den wir glauben? In 3 Personen. Der Vater ist nicht der Sohn. Der Sohn ist nicht der Heilige Geist. Und der Heilige Geist ist nicht der Vater. Manchmal hörst du von Junggläubigen, Vater, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Das ist nicht schlimm, aber es ist theologisch falsch. Der Vater ist nicht für uns gestorben. Der Sohn ist für uns gestorben. Okay, es sind 3 Personen. Aber es sind wie viele Götter? Es ist ein Gott. Bitte keine Fragen stellen. Keine Antworten darauf. Aber es sind 3 Personen, es ist ein Gott. Der Vater verheißt dem Sohn eine Braut. Und der Sohn verheißt dem Vater, Vater, ich werde diese Braut, diesen Brautpreis bezahlen. Der Vater verheißt dem Sohn, Vater, ich will dich ehren. Sohn, ich will dich ehren, ich führe dir diese Braut dann zu. Der Vater gibt es ja dem Sohn, oder? Alles, was mir der Vater gibt, das werde ich nicht wegschicken, das werde ich empfangen. Der Sohn sagt, ich werde diese Braut annehmen. Und das macht der Vater jetzt in dieser Jetztzeit. Er führt die Sohn Stück für Stück, bis die Vollzahl der Nationen zusammen ist. Er führt sie zum Sohn. Und der Sohn empfängt sie. Um des Vaters willen nimmt er sie an. Verherrlicht so den Vater. Okay? Also das war schon ein bisschen Vorgriff. Auf jeden Fall ist eine Verheißung innerhalb der Dreieinigkeit. Es geht nicht anders. Weißt du warum? Weil du es richtig gesagt hast. Alles andere ist zeitlich, alles andere ist geschöpft. Nur Gott ist ewig. Also es ist eine Verheißung innerhalb der Dreieinigkeit. Und jetzt machen wir noch die letzte Frage. Ist doch gut, es passte jetzt, es war ein Exkurs, ein langer, aber es gehört zum Thema. Wisst ihr warum? Ich mache jetzt die Auflösung. Aber wir sind für Herrlichkeit gemacht. Das haben wir eingestielt, oder? In dieser Botschaft. Wir sind für Begeisterung für das Besondere gemacht, weil wir für Gott gemacht sind. Und ihr Lieben, das ist biblische Seelsorge, dass du musst ihnen Christus groß machen. Du musst sie an die Brust Christi führen.
Du musst Christus so darstellen, wie er sich im Wort darstellt. Warum? Weil Sünde ist im Letzten ein Beziehungsproblem. Das ist kein Tatproblem. Wenn Jungs sich in der Pornografie und Selbstbefriedigung suhlen, wisst ihr, was das Problem ist? Die suchen nach Herrlichkeit. Ja, das ist ja was Schönes, was Gott uns da den Menschen gegeben hat. Aber die suchen die Herrlichkeit an der falschen Stelle, zum falschen Zweck, in der Selbstverherrlichung. Die haben ein Beziehungsproblem. Wenn die wirklich begeisterter wären für Christus, wenn die den Atlantik sehen würden, dann würden sie die Matschpfütze sein lassen. So hat C.S. Lewis mal gesprochen. Könnt ihr noch folgen? Es ist ein Beziehungsproblem. Sünde ist im Kern kein Tatproblem, es ist ein Beziehungsproblem. Je leidenschaftlicher ich für Christus lebe, umso leichter fällt es mir, der Sünde Nein zu sagen. Aber ich muss anbeten. Ich muss mich begeistern. Ich muss für was leben. Und wenn Christus nicht diese Mitte in meinem Herzen ausfüllt, dann kommen wieder andere Götzen und kriechen in die Mitte. Und ich denke, die schaffen mir dann Befriedigung. Das kann sogar im Reich Gottes. Denk an den Bruder, wo ich die Geschichte mit der Depression angefangen und nicht beendet habe. Ja, der dachte, das ist seine Erfüllung. Er wird so ein kleiner Paul Washer in so einer reformierten Gemeinde. Und irgendwann hat er gemerkt, nee, ich bin aus dem russlanddeutschen Lager, ich habe noch mit ganz anderen Problemen zu kämpfen. Und darüber wurde der allen Ernstes depressiv. Weil die Mitte seines Lebens, wenn du noch Hoffnung hast, es könnte sich erfüllen, obwohl es ein Götze ist, hast aber Angst, da kannst du viele Ängste entwickeln. So entstehen Ängste. Ja, können wir auch noch mal drüber sprechen, ausführlicher. Aber da bin ich auch König in meinem Reich und denke, ich kann es und ich kann es doch nicht und will Kontrolle ausüben. Das ist auch ein Streit mit dem Wesen Gottes. Und die Depression, die kommt hinter der Angst. Da sind die Fälle weggeschwommen. Da ist mir klar geworden, nee, das Pferd, auf was ich gesetzt habe, das erfüllt mich nicht. Und da kann ich tief traurig drüber werden. Da habe ich Sinn meines Lebens verloren. Ja, sorry, ich habe die falsche Mitte gehabt. Aber wenn Christus, und er ist wunderbar, er ist herrlich, und damit runden wir das jetzt an. Versteht ihr, wie das zusammenhängt alles? Ja, ihr kriegt hier lauter Stückchen leider, weil für mich, noch ein Satz, aber das ist alles einmal eins, was wir hier machen. Das ist alles einmal eins. Und ich bin deswegen so energisch, dieses einmal eins immer wieder mit dieser Hingabe zu verkündigen, weil ich denke, wir haben als Gemeinde hier so ein echtes Problem. Wir kennen das einmal eins nicht. Wir kämpfen mit den 10x10 und wollen Erwählung bis ins Letzte verstehen und wollen den ewigen Fahrplan, ja, wann Entrückung und was bedeutet das und was bedeutet das, wollen wir alles erklären. Ja, hallo, wir sind nicht das Planungskomitee, wir sind das Begrüßungskomitee für den Herrn. Das ist unsere Rolle. Ja, wir müssen das gar nicht alles der weiß schon, was er tut und er wird es tun, verlass dich drauf. Und du sollst vorbereitet sein und sollst ihn erwarten und sollst Ehrfurcht haben. Aber wir sind Anbeter und wir müssen anbeten. Und deswegen, ich habe noch eine Minute, schließe ich das mit der dritten Frage zu Titus 1. Wann hat Gott verheißen? Vor Zeitalter ewig. Wem hat er es verheißen? Innerhalb der Dreieinigkeit. Und jetzt kommt noch die letzte und das ist die schwierigste Frage. Da könnt ihr drüber kauen nachher beim Mittagessen. Warum? Warum? Warum hat Gott das Evangelium vor Zeitalter ewig innerhalb der Dreieinigkeit verheißen? Johannes 17, das hohepriesterliche Gebet, ist die Antwort. Vater, verherrliche du mich mit der Herrlichkeit, die ich schon bei dir hatte, nicht bevor ich in die Welt gekommen bin, ehe die Welt war. Gott ist unendlich herrlich. Der ist ein bisschen größer wie jeder Lamborghini, wie jede Karriere, wie jede Frau, wie jedes Geld. Für alles, was wir als Götzen hier in dieser Welt gerne leben. Wir betreiben auch Götzen, die jetzt nicht nur entfernt aus. Christus ist wirklich herrlich. Und Christus will seine Herrlichkeit auf den Leuchter stellen, zum Display. Das hat er in der Schöpfung gemacht. Er ist der Agent der Schöpfung. Alles, was du siehst, ist durch Christus gemacht. Und er ist der Agent der Erlösung. Weil Gott ist ein mitteilender Gott. Und Gott hat sich nie verändert. Er war immer kräftig und herrlich und konnte das alles schöpfen. Aber er war auch immer absolut barmherzig. Absolut selbstlos. Absolut liebevoll. Immer. Das hat er sich nicht antrainiert am Kreuz. So war er immer. Und das ist der entscheidende Satz. Das Kreuz auf Golgatha gibt der Dreieinigkeit, gibt Christus die Gelegenheit, der ganzen Welt zu zeigen, der Sichtbaren und Unsichtbaren, wie Gott wirklich ist. Absolut selbstlos, absolut liebevoll, absolut barmherzig. Das ist der wahre Grund fürs Evangelium. Und du
bist nur der kollateralen Nutzen der Verherrlichung Gottes an sich selbst. Gott zeigt seine eigene Herrlichkeit und konnte das Wort verstehen. Ich bin einfach nur Nutznießer dieser Herrlichkeit Gottes, die sich auf Golgatha wirklich auf den Leuchter gestellt hat. Das ist dein Gott. Und so musst du das Evangelium studieren. Dann hast du Christus in der Mitte deines Lebens und dann werden die ganzen anderen Sachen, die verlieren ihre Farbe. Die werden fahl. Das wird nicht mehr so wichtig. Das ist Nachfolge, ihr Lieben. Das ist nicht, oh, ich muss. Und ich. Nichts kannst du. Du musst leidenschaftlich Christus vor Augen haben, jeden Tag neu. Und dann fallen dir die Götzen, die toten Götzen, irgendwann mal selbst aus der Hand. Aber du musst anbeten, das sage ich dir. Du bist als leidenschaftlicher Anbeter von Gott gemacht. Und wenn du nicht Christus anbetest, dann geht dein Herz wieder auf stille Wanderschaft und sucht seine Erfüllung des Lebens irgendwo anders. Das und nichts weniger ist biblische Seelsorge. Amen? Amen. Soll ich jetzt ganz schnell? Nee. Fürs Essen danken? Das machen wir drüben. Ja? Machen wir drüben. Dann eine gesegnete Mahlzeit.